Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Das irische Volk sagt deutlich Ja zum Reformvertrag von Lissabon. Wir haben die Analyse aus Dublin und die Reaktionen aus Brüssel. Die Delegierten der SVP sind praktisch einstimmig gegen Minarette. In Rom demonstrieren mehr als 100.000 Menschen gegen Silvio Berlusconis Medienpolitik und drei Tage nach dem Erdbeben Lagebericht aus Padang vom Teamchef der Schweizer Retter. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Silvan Fischer mit den Nachrichten.
In Irland haben die Stimmberechtigten den EU-Reformvertrag im zweiten Anlauf deutlich angenommen. Nach Angaben der Wahlkommission in Dublin sind alle Wahlkreise ausgezählt. Der Ja-Stimmenanteil beträgt gut 67%. Der irische Ministerpräsident Brian Cowen erklärte formell den Sieg für die Befürworter. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft bezeichnete das Ja als wichtigen Sieg. Es sei ein guter Tag für Europa. Und Europa habe nach dem ersten Nein zugehört und sei auf die Besorgnisse der Menschen in Irland eingegangen. EU-Kommissionspräsident Barroso rief die Staatschefs Tschechiens und Polens zum Handeln auf. Denn der Lissabonner Vertrag kann erst in Kraft treten, wenn ihm alle 27 EU-Mitgliedstaaten, also auch Tschechien und Polen, zugestimmt haben. Die Delegierten der SVP Schweiz haben an ihrer Versammlung in Genf beschlossen, eine Volksinitiative für die Volkswahl des Bundesrates zu lancieren. Dabei folgten sie mit großer Mehrheit dem Antrag der Zürcher Sektion, die eine solche Wahl nach dem Mehrheitssystem vorgeschlagen hatte. Wie erwartet will die SVP Schweiz ein Bauverbot für Minarette in der Schweiz. 288 Delegierte stimmten für ein Ja zur Vorlage vom 29. November. Es gab lediglich 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen. Kein Gehör fanden die Warnungen des Waadtländer CVP-Nationalrats Jacques Nérenc. Dieser hatte für ein Nein geworben und gewarnt, die Schweiz könnte durch ein Minarettverbot zur Zielscheibe eines Terroraktes werden. Gegen ein Verbot von Minaretten ist auch die christlich-soziale Partei der Schweiz, die CSP. Deren Delegierte beschlossen in Sitten die Nein-Parole zur Initiative gegen den Bau von Minaretten. Ebenfalls ein Nein empfiehlt die CSP zur Spezialfinanzierung des Luftverkehrs. Hingegen ist die Partei für ein Exportverbot von Kriegsmaterial. In Rom haben Hunderttausende an einer Demonstration für die Verteidigung der Medienfreiheit teilgenommen. Die Organisatoren sprechen von mehr als 300.000 Personen. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft der italienischen Journalisten. Die Demonstration richtet sich gegen die Regierung Berlusconi, die Millionenklagen gegen 2 kritische Zeitungen eingereicht hat. Die Regierung droht zudem der öffentlich-rechtlichen Rundfunkstation RAI, mehrere Sendungen wegen kritischer Berichterstattung einzustellen. In Indien hat es nach tagelangem Regen Überschwemmungen gegeben. Mindestens 170 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mitarbeiter des Katastrophenschutzes befürchten, dass die Opferzahl noch steigen wird. Im Süden des Landes sind noch Tausende von Menschen von den Wassermassen eingeschlossen. Die Menschen warten zum Teil auf den Hausdächern auf Hilfe. Sie werden von Helikoptern aus mit Lebensmitteln versorgt. Wenige Tage nach dem verheerenden Taifun über den Philippinen hat ein neuer Wirbelsturm Teile des Inselstaats verwüstet. Die Hauptstadt Manila blieb diesmal verschont. Begleitet von heftigen Regenfällen erreichte der Taifun Parma den dünn besiedelten Nordosten des Landes, 400 Kilometer nördlich von Manila. In ersten Berichten war von mindestens 4 Toten die Rede. Die Behörden setzten das ganze Land in Alarmbereitschaft. Im Erdbebengebiet auf der indonesischen Insel Sumatra gibt es kaum mehr Hoffnung, noch Überlebende zu finden. 3 Tage nach dem Beben gehen die UNO und das Rote Kreuz davon aus, dass noch bis zu 4.000 Menschen verschüttet sind. Inzwischen sprechen die Behörden von 1.300 Toten. Die Rettungsmannschaften sind im Dauereinsatz. Sie werden von mehreren internationalen Expertenteams unterstützt. Unter ihnen sind auch Schweizer Helfer. Nahe der berühmten Steinkreise von Stonehenge in England haben Archäologen eine weitere prähistorische Stätte entdeckt. Sie trägt den Namen Bluehenge und ist etwa 2 Kilometer von Stonehenge entfernt. Der Name bezieht sich auf die blaue Farbe der 27 riesigen Steine, die einst dort standen. Heute sieht man nur noch die Löcher im Boden. Laut Fachleuten handelt es sich um einen bedeutenden Fund. Die Stätte sei etwa 5000 Jahre alt. Das Formel-1-Team Red Bull Renault hat sich gute Voraussetzungen für das Rennen morgen in Japan gesichert. Der Deutsche Sebastian Vettel startet aus der vordersten Position. Bei der heutigen Qualifikation sorgte auch der Schweizer Fahrer Sebastian Buemi für ein Spektakel. Rachel Müritz.
Der Toro Rosso-Pilot fuhr trotz zwei kleineren Unfällen auf den guten 10. Platz. Später wurde der Schweizer aber auf den 15. Platz zurückversetzt. Buemi wurde bestraft, weil er bei weiteren Unfällen die gelbe Warnflagge missachtet hatte. Auch andere Fahrer wurden aus demselben Grund strafversetzt, darunter WM-Leader Jenson Button, der morgen in seinem Brawn nur von Platz 12 startet. Die BMW-Sauberpiloten können von der Strafenflut profitieren. Nick Heidfeld ist neu auf 4. Position, Robert Kubica startet vom 8. Platz. Es gibt möglicherweise aber noch weitere Strafen, deshalb wird die Startaufstellung erst morgen definitiv bekannt gegeben. Das Qualifying wurde von einem schweren Unfall überschattet. Der Toyota-Pilot Timo Glock raste frontal in einen Reifenstapel. Aus dem Spital wurde aber fürs Erste Entwarnung gegeben. Glock hatte sich nur eine Schnittwunde am Bein zugezogen. Und in der Schweizer Fußball-Super-League sind zurzeit zwei Spiele im Gang. Xamax führt gegen St. Gallen nach rund 20 Minuten mit 1:0. Im Spiel GC gegen Luzern ist noch kein Tor gefallen.
Das Wetter. In der ganzen Schweiz bleibt es weiterhin sonnig. Morgen Vormittag hat es im Flachland und an Voralpen lokal Nebel oder Hochnebel. Zwischen Basel und dem Bodensee ziehen tagsüber Wolken auf. Die Temperaturen im Norden 17, im Süden 21 Grad. In der Nacht auf Montag ziehen im Norden und später am Jura Wolken auf und es regnet ein wenig. Im Süden bleibt es freundlicher bei etwa 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen.
Today the Irish people have spoken with a clear and resounding voice. This is a good day for Ireland and it's a good day for Europe.
Ein guter Tag für Irland, ein guter Tag für Europa, sagt Brian Cowan, der irische Premier, und sagt auch José Manuel Barroso, der europäische Kommissionspräsident. Wir fragen nach in Dublin, wie ist die Kehrtwende des irischen Volks zu erklären, und wir berichten aus Brüssel über das große Aufatmen der Kommission und den Druck, der nun auf Tschechien lastet. Dann schwierige Suche unter tonnenschweren Trümmern, Gespräch mit dem Teamchef der Rettungskette 3 Tage nach dem Erdbeben in Padang. Keine Minarette, die Delegierten der SVP sprechen in Genf mit einer Stimme. Und Brasilien ist unter Lula mündig geworden und erhält dafür nun olympische Lorbeeren. Voriges Jahr obsiegte noch die Euroskepsis. Im zweiten Anlauf aber sprachen sich die Iren nun doch für den Vertrag von Lissabon aus. Dieses Reformwerk, das den Koloss Europäische Union handlungsfähiger machen soll. Nach dem vorläufigen Endergebnis betrug der Ja-Stimmenanteil 67%. Und das ist überraschend deutlich, wie mir Martin Aliot in Dublin bestätigte.
Ja, eindeutig. Auch die Meinungsumfragen hatten das nicht vorhergesehen. Wir gehen jetzt davon aus, dass nur 2 von 43 Wahlkreisen ein knappes Nein geschafft haben. Wenn wir uns zurückerinnern, vor 15 Monaten waren es 33 von 43 Wahlkreisen, die die Vorlage verworfen hatten. Was dazu kommt, ist, dass eine höhere Wahlbeteiligung zustande kam. Es handelt sich also nicht um einen stummen Protest der Wähler, die zu Hause geblieben wären. Und die Wähler haben heroisch der Versuchung Widerstand geleistet, der unpopulären Regierung eine Ohrfeige zu geben.
Die Krise und die Angst vor deren wirtschaftlichen Folgen, das habe die Iren wieder zu Anhängern der Europäischen Union gemacht, hieß es im Vorfeld jedenfalls. Wenn Sie die Resultate jetzt im Einzelnen anschauen, trifft das zu?
Ja, es trifft global ganz sicher zu. Aber wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, dass diejenigen Wahlkreise, die das letzte Mal am wuchtigsten Nein gesagt haben, auch diesmal im Kleinen wieder Nein sagen. Und das sind letztlich die ärmlichsten Arbeiterquartiere, Dublins, aber auch anderer Städte, die bei ihrem Nein blieben sind und die sich wohl die größten Sorgen über ihre eigene wirtschaftliche Zukunft machen, die beispielsweise der gegnerischen Propaganda, irreführenden Propaganda aufgesessen sind, dass der irische Mindestlohn bedroht sei durch dieses Vertragswerk, was schlicht und einfach sachlich nicht stimmt, und die auch da wohl kaum ein euroskeptisches Votum abgegeben haben, sondern ein regierungskritisches und ein existenzielles, dass sie sich wirklich Sorgen machen über ihre wirtschaftliche Zukunft.
Die Regierung, der irische Premierminister, sagt, ein guter Tag für Irland, ein guter Tag für Europa sei das Abstimmungsresultat. Wie reagieren die Gegner?
Sie haben alle kapituliert, schon sehr früh heute, als die ersten Teilergebnisse rauskamen. Sie waren aber nicht sehr großzügig in ihrer Kapitulation, indem sie die Befürworter bezichtigt haben, sie hätten das irische Volk erpresst, eben mit den wirtschaftlichen Argumenten. Sie hätten das Volk letztlich auch mit enormen finanziellen Mitteln eingeschüchtert und es habe eine Art von Manipulation stattgefunden. Die Presse sei einseitig, habe sie Partei ergriffen für das Ja. In allen diesen Argumenten ist ein Körnchen Wahrheit, aber ich glaube auch, dass die irischen Stimmbürger letztlich rational gehandelt haben, indem sie nicht mehr die Frage nach den Einzelheiten dieses Vertrags beantwortet haben, sondern sie haben eindeutig, überwältigend Ja zu einer fortdauernden europäischen Integration gesagt, weil ihnen die letzten 12 Monate hautnahe bewiesen haben, wie nützlich das auch sein kann.
Aus Dublin, Martin Aliot. Naturgemäß mit großer Erleichterung reagiert die Europäische Kommission auf das Ja der Iren. Man verspricht sich viel in Brüssel von dem Reformvertrag wie Zukunft und hofft, dass der Elan im äußersten Westen der EU nun auch auf die verbliebenen Skeptiker im Osten überspringt. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My message today is very simple. Thank you, Ireland. It's a great day for Ireland. It's a great day for Europe.
Es war der entspannte Barroso, der heute vor die Medien trat. Danke, Irland. Ein großer Tag sei das, sagte der Chef der EU-Kommission. Ein großer Tag für Irland und für Europa. Der einfachen Botschaft folgte die weniger einfache Interpretation.
I see the yes vote as a sign of confidence by the Irish people in the European Union.
Ein Zeichen des Vertrauens der Iren in die EU sei dieses Jahr und ein Zeichen der Anerkennung für die Leistungen der EU in der Krise.
As a sign that Ireland recognizes the role that the European Union has played in responding to the economic crisis.
Die schönen Worte verbergen eine für die Gewinner ungemütliche Wahrheit. Ein irischer Journalist brachte sie mit seiner Frage zur Sprache.
Hi, Jamie Smith from the Irish Times. Did scare tactics win this referendum?
Wurde dieses Referendum dank einer Angstkampagne gewonnen?
Scary tactics, I don't know what you mean by that, but I was in Limerick, as you know.
Er wisse nicht, was mit Angstkampagne gemeint sei, sagte Barroso. Aber während seines Besuchs in Irland habe er die Plakate der Vertragsgegner gesehen.
So I don't think the Yes campaign has played with fear. On the contrary, the Yes campaign has played with facts.
Das Nein-Lager habe Angst gesät. Das Ja-Lager aber habe nicht mit Furcht gespielt, sondern im Gegenteil mit Fakten. Als ob Fakten keine Furcht machen könnten. Zum Beispiel der Fakt, dass die irischen Banken von der Europäischen Zentralbank mit 120 Milliarden Euro gestützt wurden. Oder der Fakt, dass Irland ohne EU so bankrott wäre wie Island. Der Vertrag tritt aber auch mit dem Ja der Iren noch nicht in Kraft. Noch fehlen 2 weitere Unterschriften. Die der Präsidenten Polens und Tschechiens. Vor allem letzterer, Václav Klaus, zögert noch. Am Mittwoch nun wollen die Spitzen des EU-Rats und der EU-Kommission den tschechischen Premier ins Gebet nehmen. Aber was kann die EU tun, wenn Klaus sich weiter ziert? Die Frage geht an die holländische liberale Parlamentarierin Sophie in 't Veld.
Ja, wenig. Und wir bräuchten eigentlich weitergehende Reformen. Also das geht so nicht weiter. Und wir sollten jetzt wirklich überlegen, ob einem Verfahren, wo jedes Land ein Veto hat, im 21. Jahrhundert, ob das noch funktioniert.
Denn das Prinzip der Einstimmigkeit wird durch den Vertrag zwar in vielen Bereichen aufgegeben, nicht aber dann, wenn es um tiefgreifende Reformen geht. Dennoch, hier kann sich kaum jemand vorstellen, dass Lissabon nach diesem Jahr der Iren noch scheitern könnte. Václav Klaus, alleine gegen Irland, gegen die EU, gegen sein eigenes Parlament. Das hält man für unwahrscheinlich. und diskutiert deshalb bereits, wer die neuen Topjobs bekommen soll, die mit Lissabon entstehen. Wer wird EU-Außenminister? Wer EU-Präsident? Man hört viele Namen, am häufigsten den von Tony Blair. Aber auch ihm wird der Posten nicht einfach zufallen. Wohl habe er Erfahrung, sagt Sophie Entfeld, aber...
Sein Land ist nicht in der Eurozone, nimmt nicht teil an Schengen, auch andere Sachen nimmt Großbritannien nicht teil. Also ich finde das schon eine Schwierigkeit.
Eins ist sicher, auch wenn Lissabon kommt, die EU wird sich vorerst weiterhin mit sich und ihrem Personal beschäftigen.
Aus Brüssel berichtete Urs Bruderer. Im Erdbebengebiet auf Sumatra beginnt sich die internationale Hilfe zu organisieren. Unter den ersten Einsatzkräften vor Ort war gestern die Schweizer Rettungskette. Seit 30 Stunden ist sie nun in der Stadt Padang im Einsatz mit 20 Suchhunden und medizinischem und technischem Personal und schwerem Gerät für die Bergung. Insgesamt umfasst das Schweizer Team mehr als 100 Einsatzkräfte. Teamchef ist Beat von Däniken. Ich habe ihn über eine schlechte Telefonleitung nach der Situation gefragt. Wie sieht es aus in Padang? Ist die Stadt großflächig zerstört?
Nein, das ist nicht so. Wir haben einzelne Häuser oder Bauobjekte, die zerstört sind. Das sind öffentliche Gebäude wie Schulen, Einkaufshäuser oder auch Hotels, wo sich Leute aufgehalten haben und nicht so sehr im bewohnten Gebiet. Es ist nicht jetzt ein Ausmaß der völligen Zerstörung in Padang. Hier in der Stadt ist es eigentlich sehr vereinzelt in den Straßenzügen.
In welcher Form können Sie Hilfe leisten?
Wir sind im Moment in zwei, wir nennen das Schadensplätze oder eben eingestürzten Gebäuden, daran vorzustoßen. Wir denken, es sind noch lebende Menschen möglicherweise dort. Es ist schwierig, wir haben einen 15-Meter-Schacht jetzt graben müssen in einer Trümmerlage. Das muss alles gesichert werden wegen möglichen Nachbeben. Wir hatten bisher jetzt noch kein Nachbeben, Gott sei Dank, aber es könnte durchaus sein. Wir müssen das sichern. Und wir sind jetzt daran, in zwei solchen Trümmerlagen das hier sicherzustellen.
Konnten Sie oder andere Rettungsteams schon Überlebende bergen?
Nein, Überlebende konnten wir leider noch nicht bergen. Wir haben zahlreiche Tote gesehen, auch identifiziert zum Teil, aber nicht geborgen. Wir haben auch keine Lebendbergung machen können im Moment.
Sie sagten, es seien viele öffentliche Gebäude betroffen. Was heißt das für die Koordination? Funktionieren die lokalen Behörden noch einigermaßen?
Ja, es gibt hier das Office des Gouverneurs, das also die Koordination sicherstellt. Dort werden die einzelnen Schadensobjekte eben restauriert. Das sind ja im Moment über 10 solcher internationaler Teams im Einsatz hier. Und das wird koordiniert, einerseits über die Behörden, dann auch mit der Unterstützung der UNO.
Über 10 internationale Teams, sagten Sie. Haben Sie den Eindruck, das ist ausreichend?
Ja, ich denke, das reicht im Moment. Wir haben jetzt eine Liste von in der Stadt etwa 20 Objekten, wo wir arbeiten müssen. Und ich glaube, da reicht jetzt eigentlich die Kapazität.
Die Versorgungslage für die Überlebenden, wie ist die?
Die ist eigentlich gut, da muss ich sagen, da macht auch die Regierung einen sehr großen Effort. Und es ist hier eigentlich auch keine Panik, es herrscht Ruhe, es herrscht Ordnung. Und die Versorgungslage ist gut, es ist kein Problem mit der Nahrung. Probleme können es ein bisschen geben bei der Wasserversorgung, das sind wir noch am Abklären. Auch Probleme gibt es bei den Obdachlosen, wo es möglicherweise noch Unterstützung braucht. Das heißt Zelte oder sei es eben Schutzmaßnahmen, dass sie sich da schützen können.
Die Situation in der Küstenstadt Padang ist das eine. Wie sieht's aus im Hinterland? Wie groß ist das Gebiet? Wie sind die Kommunikationswege? Ist man überhaupt schon vorgestoßen, weit außerhalb der Stadt?
Also im Norden kommt man durch, die Straße ist offen. Wir sind also nördlich jetzt gefahren. Ich kann nicht viel sagen, was im Berggebiet jetzt, wie das dort ausschaut. Wir haben gehört, es gibt Hangrutsche, die den Zugang zu gewissen Dörfern erschweren. Hier im Norden, auch hier eben dort, können wir sagen, doch, da kommt man dazu, man kann Hilfeleistungen machen, das ist abgeschnitten.
Gibt es dort denn Dörfer oder Gemeinden, wo die Situation sich noch schlimmer präsentiert als in Padang?
Ja, ich denke, das ist so. Im Norden, das Einzugsgebiet eigentlich dieses Distrikts, sind 400.000 Menschen. Und dort eben der Hauptort ist doch schwerer beschädigt. Das sind jetzt kleinere Häuser, nicht die großen Hochhäuser, wie wir sie hier haben in der Stadt Padang. Und wir haben im Moment von den lokalen Behörden dort Informationen, dass es 12.000 Obdachlose gibt. Wasserprobleme auch gibt, auch gewisse Probleme in der medizinischen Versorgung. Und wir werden dort morgen entsprechend die ersten Hilfegüter liefern, dass direkt an die Begünstigten kommt.
Mit anderen Worten, auch wenn jetzt von 1000 Toten ungefähr die Rede ist, ist das noch eine sehr vorläufige Bilanz in Ihren Augen?
Ja, ich glaube, jetzt ist es wirklich schwierig, hier offizielle Zahlen zu bekommen, auch für uns hier vor Ort. Es sind unterschiedliche Meldungen, aber sicher ist, es gibt betroffene Leute, sicher ist, es ist natürlich eine Katastrophe für das Land und wir wollen hier die bestmögliche Hilfe leisten.
Beat von Däniken, der Teamchef der Schweizer Retter auf Sumatra. Praktisch einer Meinung, so präsentierte sich die Delegiertenversammlung der SVP heute in Genf. Mit 288-3 bei 3 Enthaltungen empfahlen die SVP-Delegierten die Ende November zur Abstimmung kommende Anti-Minarett-Initiative zur Annahme. Widerspruch gab es kaum, nur vereinzelt die Warnung, dass ein hitziger Abstimmungskampf negative Folgen haben könnte. Aus Genf berichtet Katrin Hug.
SVP-Nationalrat Oskar Freisinger warnte, die islamische Welt wolle in der Schweiz eine völlig andere Auffassung der Menschenrechte einführen, ein anderes Rechtssystem.
Wollen wir nicht hier ein Zeichen setzen, als Vorreiter für Freiheit, als Vorreiter für diesen Individualismus, den wir uns bitter erkämpft haben, auch durch die Aufklärung? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Gibt es da nicht irgendwo eine Grenze, die wir setzen müssen gegen den Vormarsch des Islam?
Minarette seien nur der Anfang, so Walter Wobmann, Präsident des Initiativkomitees.
Wenn wir den Muezzin, den Gebetsrufer und nachher das islamische Recht verhindern wollen, müssen wir jetzt Nein sagen zu den Minaretten, respektive ganz klar Ja sagen zu unserer Verbotsinitiative. Wir brauchen diese schlicht ein und einfach nicht in der Schweiz, die Minarette.
Erich Wettstein, Präsident der Schweizerisch-Arabischen Gesellschaft, äußerte sich sehr beunruhigt über diese Initiative. Er befürchte, dass der Extremismus gestärkt werde und er fürchte wirtschaftliche Sanktionen.
Muslime werden diskriminiert und ich weiß, meine Frau kommt aus diesen Ländern und die sind sehr empfindlich. Und dass wir Gegenmaßnahmen geben nicht. Sie haben übrigens 70 Muslimstaaten, sind schon vorgesprochen beim Bundesrat wegen dieser Sache.
SVP-Nationalrat Ulrich Schlür entgegnete, man dürfe sich doch nicht vor Wirtschaftssanktionen fürchten.
Sind denn die Schweizer zu Krämerseelen geworden, die Freiheit, den freien Blick von Angesicht zu Angesicht aufgeben, um ein paar Petrodollar mehr zu bekommen.
Nur eine weitere Stimme äußerte sich kritisch im Saal, Werner Fuhr. Er habe zwar Sympathien für das Anliegen, doch er enthalte sich hier der Stimme.
Im Übrigen möchte ich für diesen Abstimmungskampf doch dringend empfehlen, dass wir nicht in irgendeinen gewaltigen Kulturkampf, dass er in einen gewaltigen Kulturkampf ausartet.
Denn gefährlich sei nicht der Islam als solches, sondern der Extremismus. Weitere kritische Stimmen musste man suchen und fand sie nur vereinzelt. Zum Beispiel bei Nationalrat Jean-Pierre Graber. Er äußerte Zweifel, aber nicht vor allen Delegierten im Saal.
Ich glaube, das ist für die Religionsfriede nicht so angebracht, nicht so eine gute Initiative. Für das Gleichbehandlungsprinzip zwischen den Religionen wird auch nicht respektiert.
Dass er schlussendlich ganz alleine für ein Nein zur Initiative angetreten war, überraschte Erich Wettstein nicht.
Das hat mich nicht überrascht. Es hat natürlich viele, die nicht der Meinung sind, aber die kommen dann gar nicht. Aber ich muss ja keine Karriere mehr machen, mir ist doch das gleich, oder?
Zufall oder nicht, auch Christoph Blocher, der am Morgen die Diskussionen verfolgt hatte, war bei der Abstimmung über die Minarett-Initiative schon wieder weg.
Von der SVP-Delegiertenversammlung in Genf berichtete Katrin Hug. Ein Hinweis auf unsere Wochensendung International. Griechenland wählt an diesem Wochenende, aber es macht sich zunehmend politische Resignation breit. Unser Korrespondent Werner van Gent berichtet über die Qual der Wahl in International morgen Sonntag, gleich im Anschluss an das Echo der Zeit auf DRS1. Brasilien wird 2 Jahre nach der Fußballweltmeisterschaft von 2014 auch die Olympischen Sommerspiele durchführen. Präsident Lula da Silva war gestern Abend überglücklich nach dem Entscheid des Internationalen Olympischen Komitees. Auch das hat er geschafft, der ehemalige Dreher und Gewerkschafter. Wie schon so manches vorher, meint unser Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Der Zuschlag für Rio unterstreicht die wachsende Bedeutung Brasiliens als aufstrebende tropische Macht. Für Lula da Silva, den brasilianischen Präsidenten, ist die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees die Krönung seiner Karriere. Seit den 50er Jahren hat Brasilien niemand so nachhaltig verändert wie dieser im Elend aufgewachsene Sozialdemokrat. Luiz Inácio da Silva, Lula genannt, angelernter Dreher und ehemaliger Fließbandarbeiter im brasilianischen Volkswagenwerk.
Os mesmos que pensavam que nós não tínhamos condições de governar esse país vão se surpreender com a capacidade deste país de fazer uma Olimpíada.
Brasilien werde in Rio so tolle Olympische Spiele organisieren, dass die Welt noch die Augen zu reiben habe, sagte Lula. Wie damals, als es geheißen habe, ein simpler Arbeiter werde niemals fertig mit den Problemen Brasiliens. Probleme und gravierende gibt es noch heute. Doch die Amtszeit von Lula ist verbunden mit starkem wirtschaftlichem Wachstum und, ziemlich einmalig in Lateinamerika, mit sozialen Fortschritten. Der Staat sichert den schwächsten 40 Millionen Einwohnern die Ernährung mit Direktzahlungen. Zusätzliches Geld für notleidende Familien gibt es, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken und diese regelmäßig am Unterricht teilnehmen. Die Prämie hat die Einschulungsquote in den rückständigen Landgebieten steil nach oben gedrückt. Wohl werden mit solchen Maßnahmen keine Strukturschwächen ausgemerzt. Aber immerhin haben 30 Millionen Menschen die schlimmste Armut überwunden und weitere 20 Millionen nähern sich dem bescheidenen Mittelstand.
Chegou nossa hora. O Brasil é o único país que não cediu.
Bei der Olympia-Entscheidung habe die Stunde Brasiliens geschlagen, frohlockte Lula da Silva in Kopenhagen. Man kann dann sehr wohl eine Geste an einen außergewöhnlichen Politiker und Präsidenten erkennen. Lula hat Brasilien weniger zum regionalen Platzhirsch gemacht als zur ausgleichenden und mäßigenden Kraft auf dem Subkontinent. Der Tropengigant bündelt so auseinanderklaffende Interessen wie die des linken Hugo Chavez und die des rechtskonservativen Kolumbianers Álvaro Uribe. Aus der einst sprunghaften Tropennation ist ein verlässlicher internationaler Partner geworden. Einer, der sich in der Klimadiskussion um eine konstruktive Rolle bemüht. Ein Partner auch, der die Interessen des Südens in die G20-Gruppe trägt. Die Frage ist, was nach Lula kommt. Vieles ist ungelöst, gerade was den Schutz der Umwelt und des Amazonasbeckens betrifft. Doch Brasilien ist mündig geworden. Die Zeit nach Lula gehört den politisch gemäßigten Kräften. Die Reformer werden Brasilien prägen, nicht die Revolutionäre.
Ulrich Achermann. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin und für die Nachrichten Thomas Kühnzi. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.